Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Alles spricht über die blau-schwarzen Regierungsverhandlungen und ob ÖVP und FPÖ es nun doch noch schaffen, eine Koalition zu schmieden. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit PR-Profi und Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam. Hallo.
Hallo.
Wolfgang, starten wir gleich einmal mit der Causa, die zumindest innenpolitisch derzeit alles überschattet. Es war eine etwas merkwürdige Woche für manche politische Beobachter, inklusive einem kurzzeitigen Abbruch der Verhandlungen. Jetzt sitzen die beiden Parteien wieder an einem Tisch, allerdings nur sehr kurz. Heute hat es knapp 42 Minuten gedauert, das Gespräch. Vielleicht gleich am Anfang, wie ist denn deine Einschätzung? Werden sich ÖVP und FPÖ deiner Meinung nach noch finden? Werden sie sich einigen oder platzt diese Koalition, bevor sie überhaupt begonnen hat?
Also ich glaube, es braucht eine ganz wichtige Voraussetzung in diesen Koalitionsverhandlungen, die bisher noch nicht erfüllt worden ist. Das ist eine gemeinsame große Vision, ein gemeinsames Ziel. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann kann man seine individuellen Ziele und Befindlichkeiten auch etwas zurückschrauben. Und das ist auch das, was ja auch öffentlich kritisiert wird, dass diese Koalitionsverhandlungen keine große Vision, kein gemeinsames Ziel haben, außer Reparatur von irgendwelchen Budgets und anderen Dingen ist da nichts. Ja, und das ist zu wenig. Das heißt also, der Antrieb, den man ja sonst auch in Unternehmen, in Gesellschaften und vor allem auch in der Politik hat, wenn mehrere Parteien zusammenfinden zu einer Regierung, ist, was schaffen wir gemeinsam für das Land. Also Kommunikationsfehler Nummer eins, auch dieser Regierung oder dieser Koalitionsrunde, sie kommunizieren kein großes gemeinsames Ziel für Österreich. Das heißt, es bleibt dann irgendwie der Ogu, dass es um Machterhalt geht. Also für die eine Seite, für die ÖVP, die halt gerne mit dabei wäre und die der Herr Kickl ja auch braucht. Auf der anderen Seite natürlich die einmalige Chance des Herrn Kickl, und das ist seine einmalige Chance, Bundeskanzler zu werden. Also selbst wenn wir das Gespenst herbeireden oder diskutieren, wenn diese Verhandlungen wieder scheitern würden und es käme zu Neuwahlen, ist ja nicht anzunehmen, dass der Herr Kickl dann die absolute Mehrheit bekommt. Das heißt, er braucht dann immer wieder einen Koalitionspartner. Wenn er den nicht findet, dann werden sich die anderen drei vielleicht mit anderen Playern am Spielfeld zusammenfinden und er wird nicht Kanzler und die FPÖ ist nicht in der Regierung. Also ich glaube deshalb, dass die FPÖ doch zu mehr bereit ist, als es jetzt vielleicht den Anschein hat, zu verhandeln, Kompromisse zu schließen, um dieses große Ziel, erster freiheitlicher Bundeskanzler in der Zweiten Republik und die FPÖ, der treibende Ast sozusagen in einer neuen Regierungskoalition, nicht aufgeben wird. Also die Chance ist einfach zu groß, als dass man sich jetzt sozusagen mit Machtdiskussionen aufhalten lässt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Stimmung ist natürlich mies. Also so kann man nicht verhandeln. Die ÖVP muss natürlich auch irgendwie den FPÖ-Partnern oder zukünftigen Partnern signalisieren, alles, was wir euch über euch Böses gesagt haben, der Herr Stocker hat ja extreme Dinge über den Herrn Kickl geäußert, war halt nicht so gemeint, weil es war Wahlkampf oder knapp nach der Wahl oder was immer. Also das ist natürlich schon sehr schwer, dieses Vertrauen und hier eine neue Sympathie oder eine positive Emotion zu erzeugen. Auf der anderen Seite fehlt dem Herrn Kickl jegliche Art von Empathie. Also er setzt sich da auch nicht in den anderen hinein. Es ist schon arg für viele ÖVPler auch zu beobachten, wie eigentlich, ich will sagen respektlos, aber entwürdigend mit der ÖVP umgegangen wird. Jetzt muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf, man muss sagen, okay, die FPÖ hat die Wahlen gewonnen, aber nur mit 2,5% Vorsprung. Und benehmen tut sie sich, als hätte sie 49% oder 48% und die ÖVP wäre heute ein Steigbügelhalter mit 10%. So geht's halt nicht. Also die Parteien sind annähernd gleich stark. Es ist so, 2,5% ist jetzt nicht die ganz große Welt. Und so sollte man auch auf Augenhöhe mit gegenseitigem Respekt verhandeln. Und das haben die nicht drauf. Also die würden eigentlich einen Mentor brauchen oder jemanden, der das moderiert, weil sie offensichtlich es alleine nicht schaffen, in respektvoller Augenhöhe einmal Dinge sachlich zu diskutieren, wo auch für uns Wähler und für uns Bürger im Vordergrund steht, was haben wir denn von einer neuen Regierung, FPÖ, ÖVP, was bringen die Neues, welche Vision steht dem voran, welches gemeinsame Ziel, und das vermisse ich total.
Aber du bist trotzdem der Meinung, sie werden sich eher einigen, als dass es platzt.
Ja, aus einer Logik heraus, weil beide im Prinzip nichts dabei zu gewinnen haben. Mhm. Selbst der Herr Kickl, wie ich schon gesagt habe, wenn es nach einem weiteren Scheitern jetzt in Neuwahlen ginge, wird er wahrscheinlich noch zulegen oder wird jetzt vielleicht diese 34% erreichen, also er würde zulegen dementsprechend, aber wird nicht auf 40-45% oder auf eine Größe kommen, wo er in absolute Mehrheitsnähe kommt. Das heißt also, er muss sich dann ausrechnen, dass mit ihm auch in einer neuen Konstellation niemand in eine Koalitionsverhandlung geht. Mhm. Selbst wenn er den Regierungsauftrag bekommt, als stärkste Partei, dass dann der Bundespräsident das nächste Mal vielleicht nicht den Fehler macht, nicht dem Stärksten den Auftrag zu geben, sondern ihm einen Auftrag gibt, hat er noch lange keine Regierung gebildet. Mhm. Und das ist eine unerträgliche Situation für das ganze Land. Das will auch der Bundespräsident nicht. Also er frisst lieber die Krot, mit den Herrn Kickl als Kanzler anzugeloben, als dass er sozusagen eine weitere Unregierbarkeit des Landes und eine derartige unsichere Zeit in Zeiten, muss man sagen, wo ja dringend politische Lösungen notwendig sind, wo Reformen durchgeführt werden müssen, wo das Budget saniert werden muss, wo gearbeitet werden muss, da wird er nicht eine weitere Verzögerung riskieren. Also, alles zusammengefasst, ja, ich glaube, es wird zu einer Regierung kommen, die werden zueinander finden. Das ist halt jetzt noch ein bisschen ein großes Getöse um die Jobverteilung. Auch ungustiös für uns als Beobachter, wir wollen das eigentlich nicht. Ja? Also, wir wollen, wie gesagt, für uns den Nutzen sehen und nicht, wer macht jetzt welchen Minister und wer hat wie viel Macht und wer hat was zu sagen. Wobei natürlich klarerweise das Innenministerium in Händen von Kickl, was das im Ausland jetzt wieder bedeutet, werden wir wahrscheinlich noch reden, genau. Geheimdienste.
Vielleicht, weil du es auch gerade angesprochen hast, wie kann denn dann eine Lösung aussehen? Weil es geht ja offenkundig um die Ministerienposten. Die FPÖ besteht auf das Finanzministerium und auf das Innenministerium. Jetzt hat die ÖVP anscheinend schon eingelenkt, dass sie sagt, Finanzministerium geht an die FPÖ, aber das Innenministerium ist eine rote Linie. Gibt es da irgendeinen Kompromiss, den du dir vorstellen kannst, dass man beispielsweise das Innenministerium teilt und die Geheimdienste zur ÖVP wandern und die Migrationsasylressorts dann zur FPÖ? Ist sowas denkbar?
Also ich halte nichts davon. Ich möchte klare Lösungen haben und dieses da ein bisschen und da ein bisschen Ministerien zu teilen und so weiter löst vielleicht in der Optik etwas, aber nicht in der Sache selbst. Also ich denke, es ist eine gute Lösung, wenn die FPÖ das Finanzministerium übernimmt. Das ist ein schwieriger Job, das ist auch ein mächtiger Job, weil man natürlich, jedes Ministerium muss beim Finanzminister vorstellig werden, um seine Budgets zu bekommen. Aber da kann natürlich die FPÖ auch zeigen, was sie drauf hat, mit einer Budgetsanierung in großem Ausmaß und dergleichen. Zum Zweiten, das Innenministerium ist einfach ein so sensibles Ministerium und das hat ja vor allem auch eine Kickl-Geschichte. Also wir erinnern uns, die Regierung mit Kurz ist ja deshalb nicht zustande gekommen, weil Kurz darauf bestanden hat, in einer Verlängerung mit der FPÖ in der zweiten Periode, nur dann, wenn Kickl nicht mehr den Innenminister macht. Die FPÖ wollte sich den Kickl aber nicht rausschießen lassen. Damit ist es ja überhaupt erst zu Schwarz-Grün gekommen und so weiter. Also dann die ganze Geschichte mit den Geheimdiensten. Das Misstrauen vom Ausland her. Das Innenministerium ist wahnsinnig sensibel und neuralgisch und das weiß natürlich der Kickl auch, weil es also für ihn ein wesentliches Instrument wäre, hier natürlich an Hebeln zu drehen. Aber genau das darf eigentlich nicht passieren, aus ÖVP-Sicht jetzt. Und da muss sich die ÖVP durchsetzen. Also wenn es dazu kommt, dass die ÖVP das Innenministerium übernimmt und damit eine gewisse Sicherheit auch garantieren kann, das Finanzministerium zur FPÖ wandert, dann haben wir eigentlich 80% der ungelösten Themen gelöst und dann wird diese Regierung kommen. Dann haben wir in 2-3 Wochen eine Regierung.
Du bist ja, wie wir wissen, ein guter Kenner auch der ÖVP und auch der Hintergründe dieser Partei. Wie schätzt du denn die ÖVP derzeit ein? Gibt es da eine Mehrheit innerhalb der Partei, die für diese blau-schwarze Koalition ist? Man hört immer wieder, die Wirtschaft und die Industrie seien dafür, auch der Bauernbund. Oder gibt es da ein immer größer werdendes Lager, das halt nicht unter einem Kanzler Kickl in so eine Regierung gehen will und da bewusst jetzt auch querschießt und quertreibt?
Die ÖVP ist derzeit die zerrissenste Partei von allen. Das hätte ich mir so schnell nicht gedacht. Als Nehammer noch die Partei leitete, war es eher die SPÖ, um die man sich da Sorgen machte und so weiter. Um die ist es jetzt relativ ruhig geworden. Die genießen das jetzt einmal erste Reihe fußfrei. Die ÖVP ist total zerrissen, weil es gab ja ganz viele ÖVP-Wähler, die Nehammer gerade deshalb gewählt haben, um Kickl zu verhindern. Und jetzt geht diese ÖVP, die man deshalb gewählt hat, mit einem Kickl in eine Koalition. Und dann noch dazu mit einem Herrn Stocker. Ich glaube, das ist, muss man ihm ja glatt hoch anrechnen, dass er sich das antut, der ja davor nichts ausgelassen hat, dem Herrn Kickl ungustiöse Dinge auszurichten im Parlament. Wir erinnern uns die Worte, hier will sie niemand, Herr Kickl und so weiter. So, also diese Regierung steht unter schlechtesten Vorzeichen. Die ÖVP selbst ist eine zerrissene Partei. Das Schlimmste, was der ÖVP passieren kann, wären Neuwahlen. Das muss ich nochmal sagen, weil die ÖVP ist derzeit, glaube ich, in Umfragen bei unter 20%. Also ist von der SPÖ, von einer Babler-SPÖ überholt worden. Muss ich mir mal vorstellen. Das hat sich ja völlig umgekehrt. Ja. Und ist derzeit bei 19%, würde bei Neuwahlen wahrscheinlich auf 15% abdriften. Würde mich dann übrigens nicht wundern, wenn der Herr Kurz mit einer eigenen Gruppe kommen würde und einer Liste Kurz bei Neuwahlen andere ÖVP-Wähler wieder einfängt.
Also dann haben wir vor der ÖVP landen.
Dann hätten wir wahrscheinlich zwar 15% Parteien, ja, die aus der ÖVP entsprungen sind.
Jetzt muss ich dich fragen, bist du eigentlich persönlich enttäuscht von der ÖVP? Weil du bist ja im Wahlkampf damals für Karl Nehammer aufgetreten, hast dieses Personenkomitee auch für ihn gegründet, auch, glaube ich zumindest, oder so hast du es mir damals auch gesagt, einer der Hintergründe war ja auch, einen Kanzler Kickl zu verhindern. Jetzt macht die ÖVP wahrscheinlich, oder schauen wir mal, ob sie sich einigen, aber möglicherweise genau diesen Herbert Kickl zum Bundeskanzler.
Natürlich bin ich enttäuscht und das hat auch einen historischen Grund, weil ich habe ja 3 Monate lang pro bono für den Herrn Nehammer Wahl gekämpft, genau mit dieser Mittepartei und um in eine große Koalition zu machen. Das ist die eine Sache, worüber ich wirklich enttäuscht war der Bruch der Dreierkoalition, der möglichen Dreierkoalition, weil ich finde, es ist schlecht verhandelt worden, es ist schlecht kommuniziert worden und man hätte von dem Tisch nicht so schnell aufstehen müssen und dürfen. Alles, was wir jetzt haben an Diskussion und einen Kanzler Kickl, den man sich ja nicht vorstellen konnte oder mochte, vor allem in der ÖVP ganz viele nicht, das hat man jetzt, das bekommt man jetzt mit Hilfe der gleichen ÖVP, die man deshalb gewählt hat, damit genau das nicht passiert, weil man vom Verhandlungstisch aufgestanden ist. Und ich glaube, dass einfach nicht gut verhandelt wurde. Verhandlungen kann man nicht mit 300 Leuten von unten nach oben führen, man muss sie von oben nach unten führen. Können wir jetzt lange diskutieren, will ich allen ersparen, Schnee von gestern. Aber Fazit sei nur so viel gesagt, es wurde saumäßig schlecht verhandelt, das Ergebnis ist schlecht. Was ich auch erwarten würde von den anderen Verhandlungsgescheiterten, nämlich die ÖVP hat wenigstens die Konsequenzen gezogen. Und was ich dem Karl Nehammer hoch anrechne, die Verhandlungen waren gescheitert, er hat das erkannt, hat sich von sämtlichen politischen Ämtern verabschiedet, ist jetzt Privatmann. Das hätte ich mir eigentlich vom Herrn Babler auch erwartet und vielleicht auch von der Frau Meinl-Reisinger, weil sie war die Erste, die aufgestanden ist. Mit welchem Fazit, dass die Neos jetzt die schlechtesten Ergebnisse haben, also als vor der Wahl, glaube ich, sind unter 10% in euren aktuellen Umfragen. Die SPÖ mit dem Herrn Babler ist jetzt für mich auch nicht die Zukunftsveranstaltung, muss die SPÖ selber entscheiden. Es wäre gut für alle, dass man sagt, okay, ihr seid alle in Verhandlungen gescheitert, auswechseln der Spitze, wenn es einen neuen Anfang gibt mit neuen Menschen. So. Werden wir jetzt einmal nicht erleben. Wir werden jetzt, wie ich glaube, schwarz, also blau-schwarz erleben. Wir werden einen Bundeskanzler Kickl erleben. Sie werden sich einigen. Und die Österreicher werden erleben, wie das jetzt international wieder angenommen wird. Ich meine, man bringt immer das italienische Beispiel. Bei der Frau Meloni regt sich auch keiner auf, wenn eine Rechtspopulistin Kanzlerin ist oder Premierministerin. Bei Italien hat man sich nie aufgeregt. Da hat man sich unter Berlusconi-Zeiten schon nicht aufgeregt. Bei Österreich hat man sich immer aufgeregt. Erinnern wir wir uns an die Waldheim-Affäre, erinnern wir uns, wie Schüssel-Haider die Regierung gebildet haben. Das waren nicht nur die Donnerstagsdemonstrationen, die wir in Wien hatten, das war ja die Ächtung der EU, also wo selbst der Kanzler Schüssel, der ja auch an diesem Tisch unlängst gesessen ist, völlig überrascht worden war, dass die EU sozusagen mit Sanktionen aufgefahren ist und dergleichen. Das kann schon wieder passieren, kann. Wahrscheinlich passiert es aber nicht, weil wir haben jetzt bald Neuwahlen in Deutschland und die AfD wird dort ziemlich gut abschneiden. Und es ist ja ein europäisches Phänomen. Also Kickl ist ja nicht nur ein österreichisches Phänomen.
Das ist meine Frage. Was bedeutet denn ein Kanzler Kickl deiner Meinung nach für Österreich? Vielleicht, du musst zweiteilen. Einerseits im Ausland hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber auch im Inland. Auf was müssen wir uns gefasst machen?
Schau, ich glaube nicht, dass der Herr Kickl den demokratischen Raum verlassen wird. Das ist ja so, er hat nicht die Machtfülle eines Donald Trump, der schalten und walten kann, wie er will. Das wird hier, glaube ich, nicht passieren. Die Medien werden den Kanzler Kickl extrem kritisch beobachten, auch wenn er seine eigenen Medien aufbaut. Das wird nicht reichen. Also der Herr Kickl steht natürlich von der ersten Stunde an als Kanzler unter massiver Beobachtung und das weiß er. Und dementsprechend wird er sich, denke ich, schon auch verhalten. Was wir jetzt brauchen, sind eher weniger ideologische Diskussionen, als dass das Land regierbar wird, dass wir dringend notwendige Reformen für die Budgetsanierung und vieles andere auf die Reihe bringen. Jetzt wird es so sein, dass die Blauen und der Herr Kickl diese Regierung anführt. Schauen wir mal, wie er es macht. Also ich denke, wir haben ja auch immer wieder erlebt, wenn die FPÖ in eine Regierungsverantwortung gekommen ist, war der Nimbus des großen Erlösers, des großen Retters, der alles besser kann und besser weiß und besser macht, ja schnell verschwunden. Das war bei Jörg Haider so, erinnern wir uns an Knittelfeld und all die Dinge. Das war bei der letzten Regierung so, als Strache mit dabei war, waren seine Prozente auch schnell dahingeschmolzen unter der ersten Koalition. Mit Kurz. Also ich denke, sie sollen es machen, sie sollen es zeigen. Die ÖVP muss jetzt den Controller hier machen. Deshalb ist das Innenministerium, ich wiederhole mich, so wichtig. Das kannst du nicht aus der Hand geben. Und dann werden wir sehen. Vielleicht passieren Dinge, mit denen wir jetzt alle nicht rechnen. Wenn, wie viele meinen, diese Regierung nur 2 Jahre hält, dann soll sie nur 2 Jahre halten, dann soll sie in 2 Jahren machen, was zu machen ist, dann wählen wir halt in 2 Jahren wieder.
Aber ist das auch deine Einschätzung, dass das keine Regierung ist, die 5 Jahre durchdient?
Also ich habe gelernt, jetzt kommentiere ich Politik seit 40 Jahren, dass man eigentlich mit gar nichts fix rechnen kann. Also was ich mich schon geirrt habe und wo ich mir gedacht habe, das passiert nie und das ist genau das dann passiert. An diesem Tisch habe ich auch schon vieles gesagt, was dann ganz anders gekommen ist. Ich traue es mich nicht zu sagen. Ich traue mich nicht zu sagen, dass diese Regierung ein schnelles Ablaufdatum hat und nach 1-2 Jahren wir Neuwahlen haben. Es kann durchaus sein, dass diese Regierung sich, wenn sie überhaupt zustande kommt, sich reinkriegt, 5 Jahre lang regiert und womöglich die Vorzeichen sich völlig verändern. Das ist auch eine Chance für Herrn Kickl. Nämlich zu zeigen, wie extrem, wie rechtspopulistisch und extrem ist er wirklich und wie bereit ist er, demokratisch ein Land gut und gescheit zu führen. Bei allen Unkenrufen und Zweiflern der Republik rundherum. Es liegt an ihm und nur an ihm.
Tun wir vielleicht noch einmal das andere Szenario auch besprechen. Was passiert denn, wenn du dich in dem Fall jetzt irrst und Blau-Schwarz nicht zustande kommt, wenn im Laufe der nächsten Woche die Gespräche scheitern? Rechnest du dann mit sofortigen Neuwahlen oder, wird dir mittlerweile auch gemunkelt, wird Alexander Van der Bellen einmal eine Expertenregierung einsetzen, die das Land einmal 6 Monate oder vielleicht ein bisschen länger führt, um dann einen geordneten Übergang zu Neuwahlen zu ermöglichen?
Ich glaube, dass Van der Bellen das Letztere tun wird, was du soeben gesagt hast. Er wird eine Übergangsregierung installieren, wie wir sie schon einmal hatten, eine sogenannte Expertenregierung, um einfach Ruhe ins Land kehren zu lassen und auch unter der Auflage, wir haben dringend Reformen zu machen, Budgetsanierung und so weiter. Das müssen jetzt Experten machen, ohne parteipolitische Überlegungen. Nützt dieses halbe Jahr bis zu weiteren Neuwahlen dann im Herbst. Um die Neuwahlen im Herbst wird man da nicht umhinkommen. Ich glaube aber nicht, dass jetzt sofort Neuwahlen ausgerufen werden würden. Also es wäre dann im Juni vor den Sommerferien noch der Fall, weil es einen permanenten Wahlkampf gibt und die Leute völlig angefressen sind auf die Politik dann generell, weil nichts weitergegangen ist, weil nichts entschieden worden ist. Also ich denke, Van der Bellen würde in so einem Fall, wenn es jetzt abermals scheitert, genau diese Expertenregierung einsetzen. Und dann hätten wir halt im Oktober dieses Jahres Neuwahlen. Dann wird sehr spannend werden, welche Partei wen ins Rennen schießt. Also ich glaube nicht, dass der Herr Stocker der Spitzenkandidat dann sein wird. Und dann ist alles möglich in der ÖVP.
Und ganz zum Schluss noch, du bist ja nicht nur politischer Kommentator, sondern auch Medienunternehmer. Und ein ganz wesentlicher Punkt in diesen blau-schwarzen Verhandlungen ist ja, wie man mit dem ORF künftig umgeht. Die FPÖ, das wissen wir, will ja die ORF-Haushaltsabgabe komplett abschaffen. Ist das realistisch deiner Meinung nach? Und ist ein ORF, der dann um 15% weniger Budget hat, das steht ja derzeit im Raum, deiner Meinung nach finanzierbar? Und kann der genauso gutes Programm machen, halt mit schlankeren Strukturen?
Erster Teil der Frage, ob das gescheit ist, wenn man sich jetzt vorstellt, das Finanzministerium geht im Falle einer neuen Regierung an die FPÖ, dann hat den FPÖ-Finanzminister zu entscheiden, dass die ORF-Gebühren nicht mehr direkt vom Konsumenten, also vom SEA, an den ORF fließen, sondern vom Finanzministerium muss dieser Betrieb aufrechterhalten werden. Das heißt, es werden zwar als Zuckerl für die Gebührenzahler die Gebühren womöglich abgeschafft, aber sie landen dann, die Finanzierung eines ORF, unwillkürlich, wird man ja nicht von heute auf morgen abdrehen können, im Finanzministerium. Das heißt, statt ein paar hundert Millionen einzusparen, habe ich eine neue Ausgabe im Finanzministerium von ein paar hundert Millionen Gebühren, die es dann nicht mehr gibt. Das wird eine sehr interessante Frage, da wäre ich gerne Mäuschen in den Gremien der FPÖ. Das andere ist eine demokratiepolitische Frage. Ich vertrete die Meinung, dass die Medien in Österreich die dritte ganz, ganz wichtige demokratische Kraft zur Auferhaltung einer Demokratie sind, und zwar alle Medien, ausnahmslos. Und deshalb gehören alle Medien in einer bestimmten Form, sofern sie also jetzt einer innenpolitischen und allgemeingültigen Berichterstattung anheimfallen, ich nehme mich dabei aus. Ich bin eine kleine Fachveranstaltung und ich brauche keine Förderung, ich lebe auch so ganz gut, aber ich bin auch nicht staatstragend. Ich meine, ob der Falstaff Demokratie fördernd ist, will ich jetzt einmal nicht behaupten.
Für die Gourmet und Weinbranche wahrscheinlich schon.
Aber ein Sender wie OE24 oder viele andere Medien, wissen wir, die Förderung ist wichtig. Und ich glaube auch, deshalb bin ich auch immer gegen diesen Ausdruck Haushaltsabgabe gewesen, es ist eine Demokratieabgabe, aber die sollte für alle gelten. Ich glaube nicht, dass der ORF eine Ausnahmestellung auf alle Zeiten festgeschrieben haben sollte, sondern es muss eine Demokratieabgabe, einen Demokratiebeitrag, der uns Wählern, der uns Bürgern, für alle Medien, die vernünftig in diesem Land objektiv versuchen zu berichten, wert sein. Das heißt also, da braucht es ist eine Umverteilung, eine Neuverteilung und eine neue Definition. Wir haben keine Medienpolitik. Also und wir brauchen aber eine Medienpolitik, weil eine Demokratie braucht die Medien, wie ich gesagt habe, zur Kontrolle der Politik. Und da muss man aber auch schauen, dass diese Kontrolle auch leben kann, überleben kann und finanziert werden kann. Und das ist mir dann schon auch einen demokratiepolitischen Beitrag wert, damit diese Pluralität der Medienlandschaft erhalten bleibt. Weil alles andere, bitte, ist furchtbar. Also wir sehen ja in Ungarn, Orbanistan, wenn eine bestimmte Medienpolitik hier verfolgt wird und es nur mal ganz wenige staatsfreundliche Medien gibt, also das ist nicht gut. Also wir brauchen Pluralität und die muss auch unterstützt werden und die soll allen zugutekommen.
Wolfgang, vielen Dank, war wie immer eine sehr spannende Analyse. Schauen wir mal, ob du recht behältst. Und du hast gesagt, 2 bis 3 Wochen sollte die Regierung stehen, also noch im Februar ist dein Tipp.
Sehr gerne.
Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.